Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? We know, it's early. But planning ahead is essential before heading into one of the busiest seasons of the year. Beat the rush with Minted, a curated marketplace of unique Christmas and holiday cards, gifts, and seasonal decor from artists around the world. Bring your traditions to life with independent art and design this holiday season. Use code PODCAST for 20% off Minted holiday cards and gifts.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast aus Hamburg hier, nämlich den Solo-Oboisten des NDR-Orchesters, der schon im NDR-Orchester war. Seit 2003 hat er da eine feste Stelle, als das noch gar nicht das NDR-Elbphilharmonie-Orchester war. Es ist Kalev Kuljus. Und er hat am 14. und am 15. November eine Spezialaufgabe. Er ist Solist im neuen Oboenkonzert von Erkki Sven Thür, das für ihn geschrieben wurde. Erkki Sven Thür ist ein Este, Herr Kuljus ist ein Este und dirigieren tut das Ganze dann ganz überraschend noch ein Este, Paavo Järvi. Also das ganze Land ist damit beschäftigt, sich mit diesem Stück auseinanderzusetzen. Die Esten sind also offensichtlich relativ weit vorn, was das angeht. Ich versuche es mal auf Estisch. Herr Paev, völlig verkehrt wahrscheinlich. Das soll guten Tag heißen.
Herd Baiva.
Ah, na gut, also fast. Trotzdem vielen Dank, dass Sie hier sind. Und ich freue mich, dass wir miteinander reden. Er ist der zweite Oboist hier in diesem Format. Der erste war Albrecht Meyer von den Berliner Philharmonikern. Falls Sie also Oboe spielen sollten, haben Sie schon mal eine große Auswahl. Falls Sie das nicht tun und andere Musiker und Musikerinnen hören wollen, dann finden Sie jede Menge Gäste und Gästinnen bei Erstklassisch mit Mischke auf den gängigen Plattformen auf abendblatt.de, wo immer Sie Ihre Podcasts herholen. Und wenn Sie eine Bewertung abgeben möchten, tun Sie das gern. Ich freue mich. Als Solo-Oboe ist man sowas wie der Abteilungsleiter bei den Holzbläsern. Also Sie haben spezielle Aufgaben, Sie geben das A vor, Sie sind doch eine Führungskraft, was den Holzbläsersatz angeht. Dieser Druck, den muss man ja erstmal wollen und aushalten können und damit umgehen können. Wie ist das für Sie?
Ja, das stimmt. Die Stelle ist anspruchsvoll und die erste Oboe gibt ja tatsächlich das A für das ganze Orchester. Wir geben immer drei A's. Erst einmal für die Bässer, dann die alle anderen Streicher und als letztes dann für alle Bläser. Und die drei A's, die müssen genau gleich sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu kontrollieren. Besonders mit dem Adrenalin, was beim Konzert dann häufig dazukommt, dass das A nicht zu hoch gespielt wird. Und da muss man sich konzentrieren, um das A ein bisschen nach unten zu drücken, weil sowieso, wenn das Orchester anfängt zu spielen, dann steigt ja die ganze Stimmung nach ein paar Minuten sowieso ein bisschen. Und wenn man schon am Anfang ein bisschen zu hohes A gibt, dann ist öfter so, dass das Orchester nach 5 Minuten Spielen nicht 4-4-3, sondern auf 4-4-5 schon ist. Und das ist natürlich nicht so toll. Besonders, wenn man einen Pianisten begleitet, weil der Flügel ist ja immer auf 4-4-3 gestimmt in der Elbphilharmonie. Und nach einem Vorspiel kommt der Pianist dann ein und ist ein Viertelton zu tief. Das ist nicht so toll.
Nicht so toll.
Nein. Deswegen muss man sich wirklich konzentrieren. Und das A muss ja nach der Pause auch genauso sein wie vor dem Konzert.
Sie kommen aus Estland, einem relativ kleinen Land. Estland hat, soweit ich weiß, weniger Einwohner als Hamburg, dafür aber angeblich 1500 Inseln. Ich weiß gar nicht, wo die alle sein sollen. Aber
doch, ja.
Doch, wahnsinnig, so wirklich so viele?
Okay. Genau. Meistens sind die sehr, sehr klein. Es gibt 2, 3, vielleicht auch 4 größere Inseln, aber es gibt sehr, sehr schöne und kleine Inseln, wo man wunderbar Urlaub machen kann.
Okay, aber ich wollte auf einen anderen Punkt, nämlich Sie wurden 1975 in Tallinn geboren. Estland war damals noch Sowjetunion, bis Sie 15 waren. Wie kann man denn damals in Ihrem Anfängeralter, wie kann man denn damals an gute Oboen, ich nehme an, die kamen aus dem bösen kapitalistischen Westen, oder gab es die Zauberoboe aus Ungarn, die alle haben wollten? Wie war das?
Das war sehr, sehr schwer, besonders mit den Instrumenten. Wir hatten sehr schlechte Instrumente. Und meine Geschichte beginnt ja so, ich wollte eigentlich Klarinette spielen. Mein Großvater hat Klarinette gespielt und er war auch Leiter Blasorchester. Und bei meinem Großvater habe ich auch meine allererste Unterrichte bekommen mit Klarinette. Und der ganz normale Weg wäre dann gewesen, dass ich mit Kindermusikschule auch weitermache mit Klarinette. Aber bei der Aufnahmeprüfung wurde mir gesagt, dass die Klarinettenklasse ist schon leider voll. Und dann gab es zum Auswahl 2 Instrumente, Oboe oder Fagott.
Na gut, dann ist die Wahl klar.
Ja, das ist wohl wahr. Und ganz pragmatisch hat mein Vater dann gesagt, ja, nimm doch dann die Oboe, weil es sieht ähnlich Klarinette aus. Und du musst nicht die ganze Zeit ein großes Instrument mitschleppen.
Ja, also hat sich dann ausgezahlt. Und gab es bei Ihnen in Ihrer Familie, soweit ich weiß, Ihr Vater und Ihre Mutter haben beide Chöre geleitet? Da gab es jetzt aber keine Bedenken, dass das Kind jetzt ein Blasinstrument spielen möchte, statt auch Richtung Chorgesang zu gehen?
Mein Vater tatsächlich, der war ein professioneller Dirigent, Chordirigent, hat auch den estnischen Männerchor geleitet eine Zeit lang. Und meine Mutter war neben dem Dirigat auch Klavierlehrerin. Und ich habe natürlich zu Hause so viel Klavierstunden gehört, dass habe ich meiner Mutter dann gesagt, nein, diesen Weg möchte ich nicht gehen und Klavier üben, weil das ist richtig, richtig schwer am Anfang. Und es gibt auch wahnsinnig viel Konkurrenz unter den Pianisten in der ganzen Welt. Deswegen war die Auswahl ein Holzblasinstrument oder ein Blechinstrument. Und ich bin jetzt natürlich sehr froh, dass ich tatsächlich mit Oboe anfangen habe. Wie ich schon erwähnt habe, das war sehr schwer mit den Instrumenten. Wir hatten ganz, ganz schlechte Instrumente aus.
Wo kamen die denn her?
Aus damaliger Tschechoslowakien. Also die hießen Amati-Instrumenten. Die waren richtig schlecht, intonationmäßig. Und dann gab es auch aus Ostdeutschland noch ein Instrument Sonora. Und die waren dann ein Tick besser, aber auch mit Intonationsprobleme und Probleme. Und Estland ist ja auch dafür bekannt, dass wir richtige Winter haben. Mhm. Und das ist keine große Ausnahme, dass wir im Winter tagsüber auch manchmal auch minus 15 haben. Mhm. Und natürlich sind die fast alle Oboen dann auch oben gerissen. Und da gab es natürlich auch keinen richtigen Instrumentenbauer, der das reparieren konnte. Und also am Anfang war richtig schwer. Meine erste eigene Oboe habe ich tatsächlich in Hamburg bekommen. Mhm. Das hat mir mein Vater gekauft, als wir mit seinem Chor, ich war natürlich dann Mitglied in seinem Männerchor, wir hatten ein Konzerttournee in Norddeutschland. Wir hatten Konzerte in Hamburg, in Kiel, in Ahrensburg. Und mein Vater hat mir meine allererste Studentenmodell von Yamaha gekauft in Hamburg in der Weckstraße.
Und dann haben Sie sich gedacht, ach, so kann das Ding klingen.
So, ungefähr so war das tatsächlich. Wahnsinn. Und ich bin sehr dankbar an meine erste Oboenlehrerin, Frau Loritz, die hat gesehen, dass ich Potenzial habe. Und dadurch, dass ich sehr viel gesungen habe, im Knabenchor angefangen und dann in gemischter Chor und dann Männerchor, hatte ich ziemlich gute Intonation im Ohr. und wahrscheinlich von mit Genen auch von meinen Eltern und meinen Großeltern auch mitbekommen. Und am vierten Studienjahr hat meine erste Oboenlehrerin dann angefangen, bei ihr zu Hause die Unterricht zu geben. Und unser Unterricht begann immer mit einer Aufnahme zu hören von großen Oboisten damals, von Lajos Lenches, von Burkhard Gletzner, von Thomas Indermühle, Heinz Holliger natürlich und so weiter. Und das hat mich damals natürlich wahnsinnig bewundert, wie kann man überhaupt mit so einem Instrument so virtuos spielen und so einen schönen Klang zu produzieren. Und da fing ich an, mit 13, 14 Jahren so richtig zu üben, alleine, von einige Wille. Und die ersten 3 Jahre habe ich die Oboe überhaupt nicht gemocht. Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, ja, ich wollte doch Klarinette spielen. Wieso jetzt soll ich denn jetzt Oboe spielen? aber dann, ab dem 4. Jahr, habe ich dann, wie gesagt, schon richtig angefangen zum Üben. Und da kommen die Resultaten auch.
Und also kein Bedauern mehr, dass es nicht doch eine Klarinette geworden ist auf längere Sicht?
Nein, dann tatsächlich nicht mehr. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich keine Klarinette spiele, weil der Konkurrenz viel größer ist.
Ja, das stimmt wohl. Paavo Järvi, der neben seinem Vater Neeme und seinem Bruder Christian der erste estnische Dirigent ist, der einem so einfällt, der dirigiert jetzt diese Uraufführung. Der ist auch aus Tallinn, der ist 13 Jahre älter, also sie waren jetzt nicht in einer Klasse zusammen, aber da auch Tallinn wahrscheinlich nicht so riesig groß ist, kennt man sich ja womöglich. Ist Ihnen der früher schon mal über den Weg gelaufen als leuchtendes Beispiel? Wenn du mal groß wärst, dann musst du so toll werden wie Paavo Järvi, oder sind das zwei Welten, die haben nie miteinander zu tun gehabt, als sie noch in Estland waren?
Doch, natürlich haben wir miteinander Kontakt gehabt und auch zusammen musiziert. Als ich noch Solo-Boist bei einem estnischen Nationalsymphonieorchester war, das war meine allererste Stelle. Die habe ich sehr jung bekommen, weil das war ein Generationswechsel in Estland. Die alten Oboisten, die sind alle in den Ruhestand gegangen. Und da waren plötzlich Solostellen frei an der Oper in Tallinn und auch in der Nationalsymphonieorchester. Ich war damals, glaube ich, 19 oder 20, als ich die Stelle bekommen habe. Und in dieser Zeit war der Paavo Järvi noch künstlerischer Leiter von Estnischer Nationalsymphonieorchester. Und der hat dann mehrere Konzerte natürlich auch dirigiert. Und danach haben wir natürlich uns mehrmals getroffen und zusammen musiziert beim HR-Symphonieorchester, als der dort Chefdirigent war, und in Estonian Festival Orchestra natürlich, was jedes Jahr in Pärnu stattfindet im Juli. Und wir kennen uns eigentlich sehr, sehr gut. Und eine von meinen ersten Solokonzerte, was ich mit Kammerorchester gespielt habe, das war auch übrigens in Tallinn mit St. Petersburg Kammerorchester. Damals habe ich ein Konzert von Alessandro Marcello gespielt. Und das Konzert hat auch Paavo Järvi dirigiert.
Wer hat da denn jetzt eigentlich wen gewünscht? Haben Sie gesagt, wenn ich schon ein Stück spiele von einem estnischen Komponisten, dann will ich aber auch einen estnischen Dirigenten haben, dann muss es Paavo Järvi sein? Oder wie kam diese Dreierkonstellation dann zustande? Oder haben Sie sich alle gegenseitig gewünscht?
Das haben wir alle gegenseitig gewünscht. und tatsächlich ist es so entstanden, dass bis jetzt, vor einem Jahr, gab es in estnischer Literatur kein richtiges Oboenkonzert.
Sowas.
Es gab schon Konzertstücke oder kleinere Stücke mit also Oboe als Solist mit Orchesterbegleitung, und Concertinos gibt es auch ein paar, aber kein richtiges Oboenkonzert. Und natürlich war das dann eine Idee von Paavo Järvi, einen Oboenkonzert von Erkis Ventür zu bestellen, weil die beide sich sehr, sehr gut kennen. Die kommen ja aus gleiche Generation. Der Sven ist ein paar Jahre älter als Paavo, aber die kennen sich seit, was weiß ich.
Kindergarten.
Ja, wahrscheinlich schon. In der Grundschule wahrscheinlich. Und das hat aber dann richtig länger gedauert, wegen die finanzielle Probleme, und dann kam auch Corona dazwischen, sonst wäre das Konzert schon, glaube ich, vor ein paar Jahren fertig gewesen. Ich bin jetzt natürlich wahnsinnig froh, dass ich die Uraufführung von ob ein Konzert von Erkis Ventür spielen kann und besonders mit Paavo Järvi und besonders natürlich mit meiner eigenen Orchester und in der Elbphilharmonie. Und das ist eine große Ehre und auch eine große Verantwortung. Ich bin jetzt schon ziemlich nervös darüber.
Aber, ach, das wird noch schlimmer.
hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass wir uns sehr gut kennen mit Paavo und auch mit Erkis Ven, werde ich den Prozess, den Probenprozess und auch die Konzerte wahrscheinlich sehr genießen.
Und wie lief das, dass er jetzt mit Ihnen zusammen dieses Konzert, naja, ich weiß es ja nicht, vielleicht erarbeiten Sie es gar nicht zusammen, vielleicht sehen Sie die Noten das erste Mal, wenn Sie fertig sind, wenn das ganze Ding fertig vorliegt, gedruckt und so weiter, oder gab es ständigen Kontakt zwischen Ihnen beiden, dass er gesagt hat, ist diese Stelle okay? Denn ich habe gelesen, er hat einen Text über das Konzert geschrieben und es geht um Multiphonics, also um Mehrfachklänge, die Sie produzieren müssen. Das muss man ja auch erstmal dann wahrscheinlich doch genau abklären, was ist eigentlich möglich auf dem Instrument. Ich weiß nicht, ob Herr Tür jetzt so genau Bescheid weiß auf der Oboe, dass er sagen kann, das geht nicht, das liegt gut, das liegt schlecht. Haben Sie sich da ausgetauscht oder war das so eine Blackbox?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich bin sehr dankbar, dass wir mit Herr Tür einen sehr engen Kontakt gehabt haben von Anfang an. Wir haben uns getroffen, als das Stück noch gar nicht auf Papier stand. Und ich habe dann vorgespielt, was auf dem Oboe überhaupt möglich ist, was nicht möglich ist und oder fast möglich ist. Die ganze Vierteltöne, die ganze Multiphonics, also Mehrklänge. Es gibt auch ein paar Glissandi in dem Stück. Es gibt Doppelzunge, es gibt permanente Atmung. Also das ist sehr, sehr anspruchsvoll, das Stück tatsächlich. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das allerschwerste Stück, was ich je in meinem Leben gespielt habe.
Aber wenn Sie nicht dazwischen gegangen wären, wäre es wahrscheinlich noch schwerer gewesen. Sie haben vielleicht die eine oder andere Stelle ein klein wenig entschärfen können noch, oder?
Ja, natürlich. Ja. Und als ich dann die erste Skizzen von ihm bekommen habe, dann habe ich natürlich ihn kontaktiert und gesagt, ja, pass auf. Also Erkis Ven hat ja in seiner Jugend Flöte gespielt. Und natürlich kann man Flöte in der dritten Oktave ziemlich leicht spielen. Das gilt aber nicht für die Oboe. Also besonders die dritte Oktave und die Stellen, chromatische Stellen, sind technisch sehr, sehr schwer. Und ich bin sehr dankbar an Herr Tür, dass der richtig entgegengekommen ist und wir haben einige Stellen vielleicht ein oder zwei Töne nur geändert und der Effekt bleibt gleich oder es ist sogar besser, weil das leichter klingt. Aber wir haben tatsächlich einen Ton geändert in einem Lauf oder Passagen und das ist für Oboe dann spielbar oder wesentlich einfacher. Der Effekt bleibt aber genauso so toll. Es gibt sehr viele chromatische Laufe und auch Ganztonlaufe in untere Register anfangen und gehen bis hohes G, hohes Fis, hohes Ass zum Beispiel. Und es gibt auch ein paar Stellen, wo hohes A gespielt wird. Das ist dann allerletzte Ton auf der Oboe, was überhaupt möglich ist zu spielen. Genau. Also unsere Zusammenarbeit war sehr, sehr eng. Und wir haben uns, glaube ich, insgesamt viermal getroffen und dann richtig ausgewählt, welche Mehrklänge und auf welche Stelle gut passen.
Also ohne Sie an seiner Seite wäre das Stück komplett unspielbar gewesen. Jetzt ist es so gerade noch spielbar.
Ich denke, das ist immer noch schwer, aber jetzt ist das spielbar geworden, das Stück. Ohne unsere Zusammenarbeit wäre das... einige Stellen wären wirklich unspielbar gewesen.
Ja, das Stück heißt Desert Wind. Ich bin jetzt in Erdkunde nicht so gut, aber ich glaube, in Estland gibt es nicht so viele Wüsten. Also Wüstenwind ist der Titel. Was soll mir das sagen? Und was ist jetzt das typisch Estnische an diesem Stück, wenn es das denn geben sollte? Es kann ja auch sein, dass das gar keine Absicht ist.
Ja, tatsächlich, Estland ist von der Fläche gar nicht so klein. Also muss man sagen, Estland ist von der Fläche genauso groß wie Holland zum Beispiel.
Na gut, aber Holland ist jetzt auch nicht Brasilien.
Natürlich nicht. aber auch Holland hat 12 Millionen Einwohner, ja. Und Estland hat 1,3.
Ja, okay.
Genau, das ist eine Geschichte. Und Tatsächlich haben wir natürlich keine Wüste, aber wir haben schöne Dünen, so wie man das von Usedom oder Norddeutschland, Friesland kennt. Und die Sandwellen kann man ja eigentlich sehr gut vergleichen mit dem Meer. Und dieser Wohnort, wo Herr Eckesventür wohnt, ist auf einer Insel, das heißt Hiiumaa. Mhm. Und er wohnt an der allerwestlichen Ecke von diesem Insel. Und das ist eine ziemlich stürmische Ecke, gibt es immer Wind und Windstärke. Tatsächlich gibt es da unser einziges Windsurf-Paradies, wo man kann sicher sein, dass man immer gute Wind hat, um Windsurfen oder Kitesurfen. Und für mich heißt dieser Desert Wind jetzt nicht nur die Wüstenwind, sondern auch der Meereswind, weil die Wellen von Meer kann man ja gut vergleichen von der Wüste. Also Wüste ist ja eigentlich ein getrocknetes Meer. Die Sanddünen, die Sandwellen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, jetzt bei der Interpretation auch diese ganzen Passagen, was ich habe, die sind tatsächlich wie Windpusten oder die Sandwellen oder dann Meerwellen.
Es gibt aber nicht versteckt 7 estnische Volkslieder, die ich erkennen könnte, wenn ich sie denn erkennen könnte.
Nein, das gibt es in dem Stück tatsächlich nicht. Das Stück basiert auf 3 Ideen. Erste Mal, wie gesagt, schon diese Passagen, die in unteren Bereich anfangen und nach oben gehen. Manchmal Ganzton, manchmal auch chromatisch. Dann die Mittelteil basiert auf eine bisschen jazziger, ein bisschen, wie kann man jetzt am besten ausdrücken, vielleicht ein bisschen jumpy, so wie man das von Big Band kennt. Also viele Rhythmen, da. Das ist sehr typisch von Eckesventür. Immer wieder rhythmische Stellen und abwechselnd von Triolen, Quartolen, Quintolen und so weiter. Also rhythmisch ziemlich kompliziert, nicht nur für mich, sondern auch für Orchester. Weil zum Beispiel, wenn die Trompeten mitspielen, dann spielt der dritte Trompete Triolen, gleichzeitig spielt zweite Trompete Quartolen und der erste Trompete dann Quintolen. Und genauso ist das auch mit Flötengruppen zusammen oder Klarinetten. Genau. Und das ist aber kein lustiger Jazz dazwischen. Der Eckesven bezeichnet das als ein Karawan durch die Wüste geht und seinen Weg sucht, aber ist aber ein bisschen verloren gegangen. Und die wissen nicht ganz genau, in welche Richtung die gehen sollen, jetzt links oder rechts. Und in der Wüste ist es ja unmöglich zu erkennen, nur eigentlich mit Kompass oder nach den Sternen. Und nach diesem jumpige oder jazzige Teil kommt dann Oboen-Kadenz, Entschuldigung, was der Herr Tür mir ganz überlassen hat. Das heißt, ich kann da improvisieren und das werde ich auch tun natürlich. Und ich werde natürlich die Motive von dem Konzert einbauen, aber auch ein bisschen von meiner eigenen Komposition. Und da werde ich auch noch diese Mehrklänge weiterentwickeln und zeigen, was tatsächlich auf der Oboe richtig alles möglich ist.
Wie groß ist denn jetzt schon die Vorabaufregung in der Oboen-Community? Also rufen Sie Kolleginnen und Kollegen an und sagen, wow, du spielst da demnächst dieses Stück von Tür, kann ich schon mal die Noten sehen, das interessiert mich. Haben Sie Anfragen bekommen, weil Sie der Uraufführungsoboist sind, dass Sie woanders das nachspielen sollen? Denn also so oft passiert es ja nicht, dass ein Komponist in dieser Preisklasse sagt, ich schreibe jetzt ein Stück für oder ein Oboenkonzert. Und es gibt begrenzt Oboisten und Oboenplätze in den Orchestern. Und dann ist doch wahrscheinlich die Spannung groß, wie das dann wohl so ist. Vielleicht ist der ganze erste Rang voll mit Oboenkollegen oder so. Kann ja sein.
Ich habe schon ein paar Nachfragen bekommen von einigen Oboisten. Aber offiziell ist das Stück ja noch nicht sozusagen bestellbar. Die Noten sind noch nicht bestellbar.
Ah, okay.
Da muss man erst einmal die Uraufführung-Konzerte spielen und erst danach könnte man die Noten bestellen bei einer Edition Bettes. Und ich bin so ein bisschen vor dem Konzert so ein bisschen abergläubig. Das heißt, ich möchte mir jetzt keine große Werbung machen. Ich möchte erst einmal die Konzerte so gut wie möglich spielen und was danach kommt, da bin ich ganz offen. Wenn die Oboen-Kollegen dann mich fragen, ich möchte auch die Noten sehen und vielleicht auch aufführen, da bin ich ganz offen und ja, alle Fragen sind willkommen.
Mhm. Ich habe hier vor einiger Zeit mal Sarah Willis, die Hornistin aus Berlin, gehabt. Die hat ein eigenes Hornputztuch als Merchandise. Sie spielen, und das angeblich schon seit 2018, auf einer Oboe aus Japan von einer Firma, die Josef heißt. Und ihr Modell heißt wie Sie, Kuljus. Da haben Sie mitgesprochen, mitgewirkt. Was kann diese Oboe, was andere nicht können, außer dass Ihr Name draufsteht?
Ja, tatsächlich, diese Oboe von Josef spiele ich nicht seit 2018. Ich spiele die Oboe schon seit 2004.
Okay.
Genau.
Seit 18 heißt die nach Ihnen.
Genau. Das Modell Kuljus kam 2017 raus, kurz nach unserem Elbphilharmonie-Eröffnung. Und da habe ich natürlich sehr viel mitgewirkt und meine Wünsche lauten oder an ihm weitergeleiten können. Und das ist tatsächlich ein Riesenluxus gewesen für mich, weil mit dem Oboenbauer Josef, eigentlich heißt er Yukio Nakamura. Und warum diese Firma überhaupt Josef heißt, die Geschichte ist ganz einfach. Der Herr Nakamura hat in Berlin in der Staatsoper Zweite Oboe gespielt und das war vor 40 Jahren. Und sein Name Yukio war damals für die anderen Kollegen etwas schwer auszusprechen, deswegen haben die ihn mit dem Spitznamen Josef genannt. Und als der dann vor 25 Jahren angefangen hat, seine eigene Oboen zu bauen, hat er nach diesem Namen seine Oboen, seine Instrumente auch genannt. Hm. Deshalb Josef überhaupt.
Okay.
Das ist ja überhaupt kein Japanisch.
Genau. Ja, aber das ist, also mehr kann man nicht erreichen in einem Oboistenleben, als dass ein Instrument nach einem benannt wird. Das ist wie wenn Adidas oder Nike ein paar Turnschuhe nach einem Fußballer benennen.
Das ist wohl wahr und ich bin wahnsinnig dankbar und auch, das ist ein Riesenglück und auch eine große Ehre, dass der tatsächlich drei Oboen nach meinen Wünschen gebaut hat. Und es gibt tatsächlich von diesem Oboe, genau wie mein Instrument ist, gibt es tatsächlich nur drei Instrumente. Also eine habe ich. Ein Prototyp hat der Herr Nakamura, also der Oboenbauer. Und es gibt auch ein drittes Instrument für sein Museum.
Ach so, ich könnte die jetzt gar nicht kaufen, wenn
nein,
ich wollte.
Nein, man könnte eventuell nach meinem Oboe auch ein Instrument bauen lassen, aber das wäre dann eine extra Produktion und extra Bestellung.
Ah, wenn die kaputt geht, ist schlecht.
Dann wird wahrscheinlich Herr Nakamura für mich noch ein anderes Instrument bauen. Ja. Hoffentlich.
Ich habe in einem NDR-Interview-Video mit Ihnen gesehen, ein Zitat, das ich ganz schön fand. Sie haben da gesagt, die Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern in dem Moment, in dem die Tür zur Bühne aufgeht. Das ist so ein bisschen wie bei Miles Davis, der mal gesagt hat, die Leute in den Studios, wenn er eine Plattenaufnahme macht, sollen schon mal die Bandmaschine anstellen, sobald er nur mit dem Auto auf den Parkplatz fährt. Ist das für Sie so eine Einstellung, die ganz klar da ist? Also der erste Ton ist vielleicht der erste Ton, den man hört, aber das Konzert fängt schon viel früher an und wirkt vielleicht auch noch länger nach. Vielleicht spielen Sie auch gar nicht ständig, aber trotzdem, das Konzert ist mehr als das Konzert für Sie.
Natürlich. Für mich beginnt das Konzert, eigentlich ist das Konzert schon angefangen vor einem Jahr. Als wir uns mit Ergis Ventür zum zweiten Mal getroffen haben und der mir seine erste Versionen oder seine erste Komposition, Stücke gezeigt hat. Als wir dann die ganze Multiphonics und Vierteltöne und Spieltechniken ausgesucht haben, was er in dem Stück reinschreiben könnte. Im Kopf muss man sich ja vorbereiten vor dem Konzert schon längst davor, wie ein Sportler. Das heißt nicht, dass ich jetzt vor einem, also einen Monat vor dem Konzert jetzt anfange zum Üben. Das wäre viel zu spät gewesen. Dieses Stück kann man nicht in ein paar Wochen oder drei Wochen oder vielleicht sogar in ein paar Monaten vorbereiten. Da braucht man mehr Zeit. Eine Sache ist ja, die Noten zu lernen und zu lesen zu können. Eine zweite Sache und viel wichtigere Sache ist eine Konzeption. Was möchte man überhaupt mit dem Stück zu sagen? Ich möchte nicht auf die Bühne gehen und die richtige Töne zu treffen. Ich möchte eine Geschichte erzählen mit dem Stück. Wie, was ich verstehe von dem Stück, was unsere gemeinsame Idee über dem Stück ist. Und natürlich kommt dann bei der ersten Probe auch der Pavajärvi dazu. Der hat ja auch noch seine Meinung. Und dann, ich bin sehr froh, dass der Erki Sven auch bei der ersten Probe dabei sein wird und dass wir dann nach der Probe uns noch zu dritt treffen wahrscheinlich und über den Stück und die Ideen, was man noch dazu gewachsen und gekommen sind, dass man die auch realisieren kann bei den Konzerten. Und natürlich möchte ich nicht, dass das Konzert jetzt bei diesen zwei Konzerte bleibt. Eine ganz sichere Sache wird, dass ich das Stück im kommenden Juli in Pernu beim Järvi-Festival auch spielen werde mit Estonian Festival Orchestra. Das ist schon fest. Und eine Vereinbarung mit Herr Paavo Järvi haben wir auch, dass der wird mich dann zu seinem Orchester, wo er zurzeit Chefdirigent ist, also Tonhalle Zürich, dass der mich dort auch einladen wird und dass ich dort das Stück auch spielen kann. Und natürlich im Hinterkopf steht aber auch die Idee, das Stück so richtig aufzunehmen, auch, dass es auf dem Band auch bleibt. Und nicht nur die Aufnahme von Konzerten bleibt, sondern auch richtig Aufnahmen, wo man schneiden kann und wo das Konzert dann richtig perfekt, so wie wir das wollen mit dem Komponist und ich und auch der Järvi, dass das Stück auch für die Zukunft bleibt.
Mhm. Mit ein bisschen Glück wird der 14. November der Nationalfeiertag in Estland, weil das der Tag der Uraufführung ist.
Ja, ich glaube, so wichtig würde ich das jetzt nicht nennen. Aber natürlich ist die estnische Musikwelt darüber auch informiert. Und ich werde ganz kurz nächste Woche in Estland sein und dann werde ich auch Interviews haben beim estnischen Klassikradio und auch beziehungsweise estnische Fernseh, wo ein kurzes Bericht über das Konzert drehen wird. Genau, ja.
Ja, wir sind kurz vor Nationalheld, ganz kurz.
Ja, nicht übertreiben, bitte.
Ich habe ein paar kurze kleine Fragen. Ihr Lieblingsinstrument und das eigene, also die Oboe, auch wenn sie nach Ihnen heißt, die gilt nicht. Was wäre ansonsten Ihr Lieblingsinstrument?
Ich glaube, das wäre dann Sopransaxophon, weil ich liebe Jazzmusik. Mhm. Ich höre zu Hause eigentlich fast nur Jazzmusik oder so Soul oder so Lounge-Musik. Mhm. Ich höre zu Hause kaum klassische Musik, weil ich bin seit so vielen Jahren dabei, dass ich überfüllt kann ich nicht sagen, aber ich bin die ganze Zeit in klassischem Musikbereich und deswegen brauche ich Abwechslung. Und diese Abwechslung gibt mir am besten Jazzmusik, weil die Branche ist so groß und da findet man immer was Neues und immer was Interessantes. Und ich beneide die Jazzmusiker, weil die haben das ja tatsächlich richtig gelernt, wie man improvisiert. Und das ist ja ein Kunst, was wir als klassische Musiker nicht lernen. Hm. Man kann das dazu lernen und einige Unterricht nehmen, aber das gehört nicht zu unserer Ausbildung. Und deswegen finde ich sehr anspruchsvoll, dass der Herr Thür den Kadenz voll für mich jetzt überlassen hat. Und beim Üben, also beim Vorbereitungsprozess muss ich nicht nur die vorgeschriebene Noten zu studieren. Ich muss jedes Mal auch meine Improvisation üben, dass ich im Konzertsituation nicht im schwarzes Loch irgendwie falle oder so. Weil man muss einige Stichpunkte oder Stichnoten schon haben. Wenn zum Beispiel im Konzertsituation Adrenalin ist doch hoch und die Nerven sind wahrscheinlich auf, die Puls liegt beim 180, dass man dann nicht die Orientierung verliert. Deswegen muss man einen richtigen Plan haben, wie ich diese Improvisation auch gestalten werde.
Also John Coltrane, My Favorite Things, so diese Preisklasse.
Hoffentlich, ja.
Wissen Sie, was Sie mit der ersten Gage gemacht haben? Also eine Oboe kaufen wahrscheinlich nicht?
Nein, wie gesagt, meine erste Oboe hat mein Vater gekauft. Aber ich weiß noch ganz genau, was ich mit meiner allerersten Gage gemacht habe. Das heißt, tatsächlich habe ich dafür ein Fahrrad gekauft. Weil ich sehr gerne Fahrrad fahre.
Was ist das Oboisten-typischste an Ihnen, außer diesem ständigen Rumpfeilen an den Rohrblättern?
Genau, also im Moment, ich mache mir nicht so riesengroße Sorgen wegen die Rohren, weil ich habe schon über die Jahre ein paar gute Adressen herausgefunden und von Kollegen auch empfohlen worden, wo man tatsächlich gute Rohren bestellen kann. Wie gesagt, ich habe eine große Familie und viele kleine Kinder zu Hause und zu Hause Rohre zu bauen ist bei mir unmöglich, weil die ganze Rohrbaumaschine sind so wahnsinnig empfindlich und Rohrbaumaterial sowieso und die ganze Messer, die kann ich nicht liegen lassen. Sonst sind die gleich dort und machen alles kaputt. Mhm. Deswegen, wenn ich Rohre baue, dann werde ich immer zum Funk fahren. Ich wohne nicht weit von Funkhaus. Und da haben wir Gott sei Dank unsere Übungszimmer noch. Und wenn ich tatsächlich Rohre bauen muss und Vorbereitung in Vorbereitungsprozess bin, so wie zum Beispiel jetzt, werde ich immer zu Funk fahren, um richtig konzentrieren zu können, dass ich dort 3-4 Stunden Zeit habe, um richtig nur auf Üben und Rohrbau zu konzentrieren.
Aber was ist das Oboisten? Also ein Geiger erkennt man gerne mal an dem Fleck am Hals, weil da die Geige aufliegt. Klarinettisten haben gerne hier so ein bisschen Hornhaut auf dem Daumen, weil da die Stütze ist. Woran würde ich jetzt mal, also losgelöst von körperlichen Dingen, was ist so von der Mentalität, vom Charakter oder anderen Aspekten her, wie würde ich relativ schnell merken, dass Sie Oboist sind, außer an der Oboe?
Also wir haben hier bei der oberen Lippe ein Zeichen, das ziemlich gerade steht hier. Hm. Und das ist ein Zeichen, dass man Oboe oder Fagott spielt.
Also, und dass man genügend geübt hat.
Ja, das stimmt auch. Also wenn ich eine Sommerpause mache, wenn ich 3-4 Wochen gar keinen Ton spiele, dann wird die Lippe ganz anders aussehen natürlich.
Hm. Okay, aber es gibt keinen Charakterzug, den man jetzt...
Nein, das würde ich nicht sagen. Tatsächlich sind die Oboisten die unterschiedlichsten Leute, die ich je getroffen habe. Es gibt natürlich Oboen-Freaks, die nur über Rohrbau oder Oboen oder die Noten oder Barockmusik reden. Ich kenne aber auch Oboisten, die ganz andere Interesse haben, zum Beispiel Fotografie oder zum Beispiel wie mein guter Kollege Herr van der Meer, weil jetzt hat er für sich Segeln erfunden und der segelt die ganze Zeit. Jede freie Tag, wo er frei hat, ist er beim Segeln und das finde ich toll. Und zum Beispiel auch Reisen finde ich toll, das mache ich auch selber sehr, sehr gerne. Und Wandern, also Sport machen, lesen. Ich glaube, es gibt keine so eine Bezeichnung, also man kann von vorne sehen, das ist bestimmt ein Oboist. Das fällt nicht so auf.
Okay. Ich habe noch mal eine Frage, die ist jetzt komplett in die andere Richtung, aber ich kann sie nicht weglassen ohne das. Sie sind aus dem Baltikum. Wie ist jetzt, ich weiß nicht, wie eng Ihr Kontakt in Ihre Heimat ist, wie ist jetzt so die Stimmung, die politische Stimmung, die Situation, das Gefühl, so nah an Russland zu sein? Also Ihr Land liegt praktisch auf der Türschwelle von Russland. Ist das was, was Sie umtreibt? Sind Sie froh, dass Sie nicht da sind? Gibt es immer einen Kontakt nach Hause, um zu gucken, wie ist die Stimmungslage da?
Ich bin sehr, sehr eng verbunden mit Estland. Also meine beiden Eltern wohnen dort, meine Großmutter noch, die 98 Jahre alt ist. Und die hat einen Krieg schon mal erlebt. Und meine Schwester und auch alte Freunde und so. Also eben, und ich höre jeden Tag die estnischen Nachrichten im Radio oder Fernseher. Und ich bin also sehr, sehr, sehr gut im Kontakt mit estnischem politischen Leben und auch die Situation, was in Estland jetzt im Moment abläuft. Die Leute sind sehr besorgt. Vielleicht meine Generation nicht so, aber ein bisschen ältere, zum Beispiel die Generation von meinen Eltern, die so um so 60, 65 sind, die sind natürlich sehr, sehr besorgt über den ganz naheliegende St. Petersburg, und die russische Grenze liegt ja 300 Kilometer von Tallinn entfernt. Das ist nichts. Das ist wie von Hamburg nach Berlin. Und die Situation ist schwierig. Die Spannung steigt ständig. Und jetzt, die Welt ist ja wirklich verrückt geworden. Also es ist Krieg überall, nicht nur in der Ukraine, sondern auch jetzt im Nahosten, in Gazastreifen, in Israel. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und also die andere Punkt ist natürlich die wahnsinnige Inflation. Estland ist jetzt zum Teil teurer geworden als in Deutschland. Mhm. Einige Sachen sind wirklich teurer, zum Beispiel einige Lebensmittel, die ganze Putzmittel, Klamotten, Schuhe, Elektronik, das ist alles teurer als in Deutschland. Aber die Gehälter sind ein bisschen gestiegen über die Jahre, aber nicht wesentlich. Also, und es gibt viele Streiks, was man von Estland überhaupt gar nicht kennt, weil das estnische Volk eigentlich ein ganz ruhiges Volk ist. Und zum Beispiel gab es gestern tatsächlich ein Streik von Kulturleute, Theater, Musik, auch die Lehrer haben sich gegen die Verwaltung und gegen politische Situation jetzt, die sind aufgestanden und so. Es ist alles sehr, sehr unruhig. Und ich werde jetzt tatsächlich am Wochenende mit meiner ganzen Familie nach Estland fahren, weil wir Schulferien haben, und ich werde von dort nach Japan fliegen, um Meisterkurse zu geben. Das auch noch. Also ich habe viele Hände voll zu tun, noch vor meinem Solokonzert. Aber die gute Sache ist, dass während ich arbeite und Masterkurs gebe, können die Josef-Leute natürlich dann mein Instrument kontrollieren und einige Polster austauschen und die Einstellung nochmal prüfen und das noch verbessern, dass ich dann tatsächlich die beste Oboe, also das beste Instrument habe vor meinem großen Soloauftritt. Mhm. Aber noch zurück zum politische Situation. Was kann ich sagen? Also ältere Leute haben schon seit Jahren Angst, dass der Russland nochmal kommen wird. Natürlich ist Estland seit Jahren auch NATO-Mitglied, und natürlich ist das eine Stütze und gibt einigermaßen Beruhigung. Aber ich würde sagen, natürlich, falls der große Meister da in Russland jetzt noch irgendwie den Krieg noch verbreiten möchte, wer sind dann die erste Reiche? Also zum Beispiel natürlich die baltischen Staaten, Polen.
How often do you check in with your people? With Minted, turning your iPhone family photo into a Christmas or holiday card has never looked better. Use code PODCAST for 20% off your order.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above-and-beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code PODCAST for 20% off your first product.
Ich glaube nicht, dass der nochmal sich in Krieg irgendwie anfangen möchte mit Finnland oder Schweden. Gegen Finnland haben die ja schon einmal verloren, und das bleibt in Erinnerung, besonders für so eine große Reich wie Russland ist. Aber wie gesagt, ja, Estland, Lettland, die ganze Baltikum, Litauen haben eine direkte Grenze mit Russland und das ist ein hohes Risiko.
Und das ist auch immer im Hinterkopf bei Ihnen?
Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Auch wenn wir jetzt mit ganzer Familie hinfahren, wir werden eine Fähre nehmen von Kiel nach Klaipeda. Klaipeda liegt in Litauen und von dort sind es noch 650 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Und wir müssen tatsächlich fast die Kaliningrad oder Königsberg vorbei. Und also wir müssen nicht durch Russland, das ginge auch nicht, da braucht man Visum und das möchte ich auf keinen Fall jetzt machen. Mhm. Aber das ist nicht alles weit weg. Und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um die Reise auch. Wer weiß, was alles passieren kann. Ich möchte keinen Kontakt verlieren zu Estland. Und wie gesagt, meine ganze Familie lebt noch dort.
Ja, dann kann ich nur hoffen, dass alles soweit gut geht und so, dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist, sondern dass es auch wieder besser wird und dass das nicht eskaliert und dass Sie gut dahin kommen, gut da wegkommen und dass Estland auch Estland bleibt und nicht irgendwas anderes dabei rauskommt. Wir sind jetzt erstmal durch. Ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen erstmal, dass es überschaubare, viel Glück und viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen bei dieser Uraufführung im November. Neben dem Tür gibt es ja auch noch ein bisschen Prokofjew, Liebe zu den drei Orangen und es gibt Bruckners Erste. Das sind beides jetzt keine Ästen, aber niemand ist perfekt. Aber wird bestimmt trotzdem ein schöner Abend oder zwei schöne Abende. Ich möchte nochmal darauf verweisen, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wir haben noch jede Menge andere Gäste bei Erstklassisch mit Mischke, die Sie im Podcast-Format hören können oder bei uns auf der Seite. Bewerten Sie, wenn Sie möchten. Und ansonsten gehen Sie in eins dieser beiden Konzerte. Ich nehme an, es wird sich sehr lohnen und so schnell kriegen Sie kein Oboen-Konzert von Erkis Ventür mehr zu hören hier in Hamburg. Also das ist schon mal ein Grund an sich. Vielen Dank, dass Sie wahr waren und ich weiß nicht, was man sagt bei Oboisten, Gutholz oder was auch immer. Auf jeden Fall immer genügend Rohre dabei.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear. Backed by above and beyond expertise, go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Attention, everyone. Wayfair's Black Friday preview sale is here early. Right now, get up to 70% off everything home and everything you need for the season ahead. Save on quality furniture for every room in the house, guest-approved bedding for a season of hosting, top brands and cookware, festive holiday decor for indoors and out, and so much more. Whether you need a new sofa that fits the whole family or a new serving dish that fits your famous sweet potato casserole, Wayfair is the place to go for Black Friday deals on finds to feast. Get festive and get comfortable all season long. Plus, sit back and relax with Wayfair's fast and easy shipping everything home. Come straight to your home, even the big stuff. And the best part? Speedy delivery in time for the holidays. There's no place like home for the holidays and no place like Wayfair for Black Friday savings. Shop early Black Friday deals right now and save up to 70% off only at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.